Deutschland ist auf der Welt mittlerweile der klimapolitische Geisterfahrer. Und wir werden diese Geisterfahrt spätestens im nächsten Jahr beenden, meine Damen und Herren.
Das war Friedrich Merz auf dem CDU-Parteitag in dieser Woche. Den besonders langen Applaus gab es an dieser Stelle seiner Rede, weil Merz die Umwelt- und Klimapolitik seiner Partei gerade als das Gegenteil der Ampelpolitik bezeichnet hat und vor allem als das Gegenteil von dem, was die Grünen wollen und tun. Und man hat es gehört, das fanden die Delegierten ziemlich gut. Damit herzlich willkommen zum Klima-Update, dem Nachrichtenpodcast von Klimareporter und der taz. Ich bin Verena Kern von Klimareporter und ich spreche heute mit meiner Kollegin Susanne Schwarz von der taz. Hi Susanne.
Hi, auch von mir und willkommen zu dieser neuen Folge des Klima-Updates und die erscheint am Freitag, dem 10. Mai. Und wir sprechen wie immer über die drei wichtigsten Klimanachrichten der Woche. Zuerst gucken wir uns an, was in dem neuen Grundsatzprogramm der CDU zur Klimapolitik steht. Dann beschäftigen wir uns mit der Frage, wie das Fliegen klimafreundlicher werden kann. Und zum Schluss greifen wir ein Thema auf, das wir hier im Podcast, glaube ich, noch nie hatten. Und zwar, welche Folgen hat der Klimawandel eigentlich für die Bildung?
Als erstes gucken wir auf die neue Ausrichtung der größten Oppositionspartei, also der CDU. Die hat sich in dieser Woche ein neues Grundsatzprogramm gegeben. Das Papier hat ungefähr 70 Seiten und umfasst natürlich alle möglichen Themen und darunter auch die Klimapolitik. Und das interessiert uns natürlich und das wollen wir uns ein bisschen genauer angucken, wie die CDU sich das künftig vorstellt. Ja, und ich würde sagen, Friedrich Merz will sich ja als Parteichef mit dem neuen Programm von Angela Merkel als zentraler Figur der Partei abheben. Die hat ja klimapolitisch eine sehr große Lücke hinterlassen nach 16 Regierungsjahren. Das muss man schon sagen. Aber ein paar Dinge hat sie eben doch auch geschafft. Zum Beispiel das Klimaschutzgesetz, das ja Klimaneutralität vorschreibt, und zwar für 2045. Mit Friedrich Merz rutscht die CDU ja schon ein bisschen weiter nach rechts und tendenziell auch weiter weg vom Klimaschutz. Aber dieses Ziel soll auch mit ihm erhalten bleiben. Die CDU bekennt sich in dem Grundsatzprogramm ausdrücklich dazu. Aber viel spannender ist natürlich das Wie.
Ja, das Wie. Also was steht denn zum Beispiel zur Energieerzeugung im Programm? Da steht, wir stehen zum vereinbarten Kohleausstieg und wollen in der nächsten Dekade mit Gaskraftwerken die bisher fehlende Möglichkeit der langfristigen Speicherung der erneuerbaren Energien und die erforderlichen Grundlasten sichern. Das heißt, Kohleausstieg 2038. Das reicht ja dem allgemeinen Verständnis nach eigentlich nicht aus, weswegen die aktuelle Bundesregierung zum Beispiel daran arbeitet, ihn auf 2030 vorzuziehen. Sowas ist also mit der CDU nicht zu erwarten. So könnte man das auch lesen. Und vielleicht noch mit dem Disclaimer, es kann gut sein, dass das marktgetrieben sowieso passiert, also ein Kohleausstieg ungefähr 2030, weil die CO2-Preise im europäischen Emissionshandel steigen.
Genau, und dann lohnt sich Kohlekraft einfach immer weniger, wenn die CO2-Preise steigen und die Energieunternehmen stellen die klimaschädlichen Kraftwerke vielleicht von ganz alleine ab. Mhm. Aber ob das so ist, das hängt natürlich auch noch von anderen Faktoren ab. Sollte zum Beispiel der Gaspreis wieder ansteigen, wie das ja erst vor 2 Jahren durch den Ukraine-Krieg der Fall war, geht die Rechnung eventuell nicht auf. Dann ist die CDU klimapolitisch nicht so gut aufgestellt, was den Kohleausstieg angeht. Aber gucken wir mal weiter, was im Grundsatzprogramm noch drin steht. Da steht zum Beispiel, wir wollen die erneuerbaren Energien deutlich ausbauen. Das ist natürlich ein bisschen vage formuliert und es liegt auch auf der Hand. Aber so ein Grundsatzprogramm ist natürlich auch kein Ort für Detailschärfe. Interessanter wird es danach, also beim nächsten Satz, wir können zurzeit nicht auf die Option Kernkraft verzichten, steht da. ganz ähnlich formuliert. Das Programm ist übrigens auch an anderer Stelle nochmal. Das ist also der Partei offenkundig ziemlich wichtig mit der Atomkraft.
Mhm. Ja, und man muss sagen, das grenzt direkt an Fake News, oder? Also, denn wir haben ja gerade keine Atomkraft und können offensichtlich sehr gut auf die verzichten. Also im Sinne von, also der Atomausstieg, der hat weder zu einem ständigen Stromausfall geführt, noch dazu, dass mehr klimaschädlicher fossiler Strom produziert worden wäre. Ganz im Gegenteil, der Strom ist ja im vergangenen Jahr sogar klimafreundlicher geworden. Auch die Auswirkungen auf den Strompreis sind super gering gewesen. Also einen viel stärkeren Einfluss haben zum Beispiel das Wetter durch die entsprechend verfügbare Menge von Ökostrom und der Gaspreis. Anders sieht es übrigens umgekehrt aus. Also wenn Deutschland wieder neue Atomkraftwerke bauen würde, denn der Neubau ist natürlich extrem teuer. Also das wäre sehr kostspieliger Strom. Von daher, ja, fällt mir kein Kriterium ein, nach dem man zu dem Schluss kommen könnte, dass Atomstrom unverzichtbar für Deutschland ist.
Aber das ist halt etwas, was die Leute im Moment, glaube ich, ganz gerne hören. Naja, insgesamt muss
manche
man sagen.
Leute.
Ja, stimmt. Also nicht alle, aber doch zunehmend mehr. Gut, insgesamt gibt es im Grundsatzprogramm oft den Verweis auf Technologieoffenheit. Das kennt man auch von der FDP. Und das schließt dann auch Offenheit für Technologien ein, die, naja, zumindest aus heutiger Sicht kaum Sinn machen. Also da steht zum Beispiel auch, Deutschland solle den ersten Fusionsreaktor bauen. Das ist als Plan für eine nicht näher definierte Zukunft geplant und von daher schon irgendwie in Ordnung. Aber es gibt halt einfach keine Kernfusion. Also es gibt natürlich schon Kernfusion in der Natur, aber wir wissen eben nicht, wie wir sie in einem Kraftwerk nutzbar machen können. In dem CDU-Grundsatzprogramm liest sich das dann aber so, als wäre das schon einigermaßen bald möglich und die Kernfusion könnte irgendwie zur Lösung aktueller Probleme beitragen. Und das ist doch ein bisschen fragwürdig bei einer Technologie, die es noch nicht gibt und höchstwahrscheinlich auch noch sehr, sehr lange nicht geben wird. Das wirkt dann mehr wie ein Ablenkungsmanöver oder vielleicht eher wie ein Symbol, das man halt ins Programm reinschreibt, weil man sich mit einem gewissen Technologieoptimismus präsentieren will, schmücken will vielleicht auch. Und weil das bei vielen WählerInnen eben ziemlich gut ankommt.
Lass uns noch kurz auf den Verkehr gucken. Das ist ja so die größte Klimaschutzbaustelle, die Deutschland hat. Die Emissionen sind im vergangenen Jahr nur ganz minimal gesunken. Im Grunde stagnieren sie fast. Und das liegt vor allem am Straßenverkehr, denn der macht den Löwenanteil der Emissionen aus. Ja, also wie soll es damit weitergehen? Und da sagt die CDU, wir stehen zum Automobil, unabhängig von der Antriebsart. Jetzt ist es so, dass es eigentlich unter KlimaexpertInnen unbestritten ist, dass es weniger Autos geben muss. Also nicht keine Autos, aber eben deutlich weniger Autos als bisher. Und das ist was das Grundsatzprogramm der CDU ausdrücklich nicht liefert. Allerdings verspricht die Partei ja schon auch Investitionen in den Schienenverkehr und will den öffentlichen Verkehr verbessern.
Ja, und wie soll das alles vonstatten gehen? Das ist natürlich auch interessant. Und da hat die CDU eine ganz klare Antwort, nämlich, Zitat, Klimaschutz geht nur marktwirtschaftlich, steht da, und zwar mit einem Ausrufezeichen. Der Emissionshandel soll das zentrale Instrument sein, aber skeptisch macht dann der nächste Satz. Da heißt es nämlich, wir achten darauf, dass Energie sicher, sauber und bezahlbar ist. Aber auf den Emissionshandel zu setzen, das bedeutet ja gerade, dass man fossile Energie teuer machen will. Also billige Energie zu versprechen, während es noch ziemlich viel fossile Energie gibt und gleichzeitig mehr Emissionshandel zu wollen, also das passt irgendwie nicht so richtig zusammen. Übrigens, auch nicht unwichtig, will die CDU die Einnahmen, die der Staat durch den CO2-Preis reinholt, anders nutzen als bisher. Aktuell ist es ja so, dass das Geld in den sogenannten Klima- und Transformationsfonds fließt, aus dem der Bund dann Klimaschutzprojekte bezahlt. Und die CDU sagt, sie will das Geld zur Entlastung von BürgerInnen und Wirtschaft nutzen.
Wie genau sie das machen will, sagt sie aber übrigens nicht. Also das könnte ja ja eine Art Klimageld bedeuten, wie die Ampel es ja auch laut Koalitionsvertrag zumindest geplant hatte, aber aufgeschoben hat. Das wäre eine einfache Rückerstattung pro Kopf. Also jede Person bekommt dieselbe Summe. Entlasten geht natürlich auch anders, also indem man das Geld nutzt, um irgendwie eine bestimmte Förderung an anderer Stelle zu finanzieren. Also es kann so einiges bedeuten, die Formulierung. Außerdem müsste dann natürlich Haushaltsgeld beschafft werden für die Projekte, die aktuell aus dem Klima- und Transformationsfonds bezahlt werden. War das vielleicht nur so am Rande, denn wir sprechen ja eben über ein Grundsatzprogramm. Das muss natürlich nicht schon jedes haushalterische Detail liefern.
Also Resümee, Susanne, was würdest du sagen?
Ja, ich würde sagen, da wird schon eher signalisiert, es kann alles bleiben, wie es ist. Oder sogar, wie es mal war im Falle der Atomkraft. Ja, ein klimapolitischer Aufbruch ist es eher nicht. Also es gibt natürlich Stimmen in der CDU, die sich das anders wünschen würden. Oder zumindest in der Nähe der CDU. Also zum Beispiel gibt es ja die Klimaunion. Das ist ein Verein, der CDU nahesteht. Meines Wissens auch nur oder so gut wie nur aus CDU-Mitgliedern besteht. Ja, und sich für eine starke konservative Klimapolitik einsetzt. Aber der hat halt in der Partei kaum Einfluss.
Okay, wir kommen zu unserem zweiten Thema und da beschäftigen wir uns mit dem Fliegen. Und zwar mit der Frage, wie kann der Luftverkehr klimafreundlicher werden? Dazu hat das Büro für Technikfolgenabschätzung beim Deutschen Bundestag in dieser Woche einen sehr, sehr ausführlichen Bericht veröffentlicht. Übrigens erstellt von Forschenden des Karlsruher Instituts für Technologie. Ja, und diesen Bericht schauen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an und auch die Kritik, die es an dem Bericht gibt. Um es gleich vorweg zu sagen, das Fazit des Berichts ist nicht sehr optimistisch, denn bislang zeichnet sich nicht ab, dass Fliegen in absehbarer Zeit klimaneutral wird. Bestenfalls wird es etwas weniger klimaschädlich. Also klimaneutral, das würde heißen, dass man die klimaschädliche Wirkung des Fliegens tatsächlich auf Null runterbringt. Aber dafür müsste wirklich sehr, sehr, sehr viel passieren. Ich nenne nur mal die drei wichtigsten Punkte. Also man müsste die Treibhausgasemissionen des Luftverkehrs mit Klimaschutzprojekten kompensieren und natürlich am besten mit Projekten, die tatsächlich funktionieren, was ja oft nicht der Fall ist, wie wir gerade mit diversen Skandalen in letzter Zeit gesehen haben, dann müsste man zumindest einen Teil des vom Fliegen verursachten CO2 wieder aus der Atmosphäre rausholen. Und jetzt kommt der wichtigste Punkt, es müsste halt auch deutlich weniger geflogen werden.
Genau, das ist so der Knackpunkt, ne? Also der Luftverkehr müsste eigentlich schrumpfen oder wenigstens nicht weiter wachsen, wenn man irgendwann wirklich bei der Netto-Null landen will. Aber das ist nicht in Sicht. Also bei der Corona-Pandemie war das kurzzeitig so. Da ging das Flugaufkommen zurück, aber halt gezwungenermaßen. Plötzlich gab es so einen Boom bei Homeoffice und bei Videokonferenzen und es sah so ein bisschen so aus, als wäre die Zeit des mehr, mehr, mehr beim Fliegen vielleicht doch so ein bisschen vorbei, also zumindest auch bei Geschäftsreisen und so weiter. Aber mittlerweile geht der Trend halt wieder echt in die andere Richtung, nämlich in Richtung Wachstum bis starkes Wachstum. Und es wird längst wieder fast so viel geflogen wie vor der Pandemie. Und alle Prognosen sagen, das geht auch noch so weiter. Also um mal ein paar Zahlen zu nennen, die weltweite Flugzeugflotte wird sich in den nächsten 20 Jahren voraussichtlich verdoppeln. Also das wären dann schon fast 50.000 Flugzeuge. Und das führt dann logischerweise auch zu mehr Emissionen. Das heißt, man muss damit rechnen, dass im Jahr 2050 rund 60% mehr Flugemissionen entstehen als im Jahr 2019, also vor Corona. Dabei soll die Welt dann ja schon praktisch klimaneutral sein. Also nicht nur der Flugverkehr, sondern eben die Welt. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie kann man gegensteuern, damit das nicht passiert, ne? Damit der Luftverkehr nicht zu einem noch viel größeren Klimaproblem wird.
Ja, genau. Und hier listet der Bericht eine große Vielzahl an Möglichkeiten auf, wie das Fliegen etwas klimaschonender werden kann. Und ihr könnt es euch sicher denken, der Schwerpunkt sind natürlich technologische Innovationen. Das sind zum Beispiel Flugzeuge mit Elektroantrieb für kurze und sehr kurze Strecken oder das sind die sogenannten Sustainable Aviation Fuels. Die werden dann für Mittel- und Langstrecken geeignet, also Biokerosin, grüner Wasserstoff oder daraus synthetisierte E-Fuels. Aber bis solche neuen Antriebsformen und Kraftstoffe im großen Stil zur Verfügung stehen, da werden eben noch mindestens 20 bis 30 Jahre vergehen. Und ja, ob es jemals überhaupt so viel Biokerosin geben wird, dass 50.000 Flugzeuge damit fliegen können, das ist vollkommen ungewiss oder, naja, sagen wir mal, doch ziemlich fraglich. Was man auch noch machen kann bzw. machen muss, das ist, man muss den Kraftstoffverbrauch so weit wie möglich reduzieren.
Genau, und auch dafür gibt es wieder etliche Optionen, also um für mehr Effizienz zu sorgen. Ich nenne nur mal drei als Beispiel: eine bessere Auslastung der Flugzeuge, ein optimiertes Luftraummanagement, so heißt das im Jargon. Das bedeutet, dass nicht so viele Umwege geflogen werden müssen. Oder auch eine geringere Reisegeschwindigkeit natürlich. Das ist ein bisschen anspruchsvoller, denn man muss ja die KundInnen davon überzeugen, eine etwas längere Reisezeit in Kauf zu nehmen. Und die Reisezeit ist ja der schlagende Vorteil des Flugzeugs. Genau, diskutiert werden auch ja etwas kurioser klingende Sachen wie Luftbetankungen. Sowas gibt es schon im Militärbereich. Und das wäre eventuell was für Langstreckenflüge, denn hier kann mehr als die Hälfte des Flugzeuggewichts auf den Treibstoff entfallen. Und ja, wenn man das Gewicht reduziert, weil man in der Luft betankt, kann das eine Menge Kerosin einsparen, nämlich bis zu 40% offenbar.
Ja, also wenn man sich den Bericht anschaut, diese vielen Vorschläge und Möglichkeiten, ja, dann kann man durchaus sagen, da wird schon einiges getan, damit Fliegen klimaschonender wird. Aber auf der anderen Seite wird eben auch deutlich, an die Big Points traut sich eben noch niemand ran. Also an Maßnahmen, die darauf zielen, dass weniger geflogen wird. Und hier setzt auch die Kritik an, die viele Fachleute an dem Bericht geäußert haben. Martin Kames vom Öko-Institut zum Beispiel, der kritisiert, dass zu sehr auf technologische Lösungen geguckt wird, anstatt zu untersuchen, was man denn tun kann, damit Flüge vermieden werden. Das hat eben nun mal das größte Potenzial, um Emissionen zu reduzieren. Und auch der Verkehrsforscher Stefan Gößling kritisiert, dass der Bericht viel zu wenig Ambition an den Tag legt. Und das ist wirklich nicht trivial, denn immerhin hat das Büro für Technikfolgenabschätzung die Aufgabe, den Bundestag und seine Ausschüsse zu beraten. Das heißt, wenn das Büro einen Bericht vorlegt, ist es nicht ganz unwichtig für die Politik von heute und in Zukunft. Und es wäre schon gut, wenn es in so einem Bericht um Wege zur Klimaneutralität im Luftverkehr gehen würde und nicht nur um Möglichkeiten, wie man den Anstieg der Emissionen begrenzt und eben ein kleines bisschen klimaschonender fliegt.
Und jetzt wollen wir noch ja, mit einer etwas anderen Linse als sonst auf extremes Wetter gucken. Nämlich darauf, wie es sich auf Bildung auswirkt. Also es gibt ja auch zurzeit wieder wirklich gefährliche Wetterereignisse in Asien. Also vor allem im Süden und Südosten herrschen zum Beispiel krasse Temperaturen. Teilweise liegen sie in historischen Höhen, die es also so noch nie gegeben hat. Gefühlte Temperaturen teils über 50 Grad, auch durch die hohe Luftfeuchtigkeit in manchen Regionen. Und auf der anderen Seite gibt es in Brasilien diese krassen Überschwemmungen, in denen schon 100 Menschen gestorben sind. Ja, da ist die Rede von der schlimmsten Naturkatastrophe in der Geschichte des betroffenen Bundesstaats im Süden von Brasilien. Das hat speziell dort natürlich auch mit El Niño zu tun, also einem natürlichen Wetterphänomen, das sich stark auf die lateinamerikanischen Niederschlagsmuster auswirkt. Aber generell gehören solche Ereignisse wie Extremhitze, zu viel Wasser, zu wenig Wasser ja zu den Dingen, die durch die Klimakrise teils häufiger werden, teils intensiver werden, teils beides. Ja, und was hat es jetzt mit Bildung zu tun?
Ja, wir reden ja oft über die Anzahl von Toten und Verletzten und auch über wirtschaftliche Schäden. Das sind ja auch wirklich wichtige Faktoren. Aber eine eigentlich ziemlich einleuchtende Folge von extremem Wetter ist zum Beispiel auch, ja, die Schulen bleiben geschlossen. entweder ist hitzefrei oder im Fall von Unwettern sind vielleicht auch die Schulgebäude zerstört oder überflutet oder nicht begehbar. Und entsprechend wirkt sich das natürlich negativ auf die Bildung von Kindern in den betroffenen Regionen aus. Im April hat die Weltbank jetzt einen Bericht zu dem Thema herausgebracht. Da haben die AutorInnen Informationen und Daten dazu gesammelt. Teilweise geht es um die unmittelbaren Folgen der Klimakrise, also eben zum Beispiel, dass Schulen geschlossen sind. Es gibt aber auch indirekte Folgen. Zum Beispiel kann Unwetter Einkommen und Vermögen reduzieren, also Einkommen und Vermögen von Eltern. Und die haben dann weniger Geld, um ihren Kindern eine gute Bildung zu finanzieren.
Ja, zum Beispiel wird in dem Bericht eine Studie aus Kolumbien zitiert, laut der dort Kinder, die während der Schwangerschaft oder ganz früh im Leben extremem Wetter ausgesetzt waren, eine um 5% gesteigerte Wahrscheinlichkeit haben, die Schule abzubrechen. Ja, und so ein ähnliches Ergebnis gibt es auch aus einer Studie in Bezug auf Südostasien und von 2019. Die hat ergeben, dass dort Kinder im Schnitt 1,5 Jahre weniger zur Schule gehen als andere, wenn sie während der Schwangerschaft oder kurz nach der Geburt extremem Wetter ausgesetzt waren. Mädchen sind besonders stark betroffen. An ihrer Bildung wird häufiger gespart. Arme Menschen sind besonders betroffen, logisch. Also das heißt, die Folgen der Klimakrise für die Bildung sind ja wie so oft ungerecht verteilt, auch im globalen Maßstab natürlich.
Die AutorInnen der Weltbank machen aber auch Vorschläge, wie man die Lage verbessern könnte. Zum Beispiel können Schulgebäude und Schulgelände unwetter- und hitzefester gemacht werden. Bei Neubauten könnte auch gleich auf die Lage geachtet werden, sodass sie Unwettern potenziell weniger ausgesetzt sind. Das gilt natürlich nebenbei gesagt auch für andere Gebäude. Außerdem können Schulen sich durch ihr Management vorbereiten, zum Beispiel wie während Corona einen Plan haben, wie der Unterricht möglichst gut auch zu Hause stattfinden kann. Aber nicht alle Ratschläge richten sich an die Schulen direkt, sondern manche auch an die Politik drumherum. Zum Beispiel werden Schulen nach extremem Wetter oft als Notunterkünfte genutzt. Und das führt dann dazu, dass eben kein Unterricht stattfinden kann. Da lautet also die Empfehlung an die Kommunen, andere Optionen zur Unterbringung von Menschen zu finden. Ja, und an die Politik im Allgemeinen, na, das nötige Geld bereitzustellen. Denn das alles kostet natürlich auch was, aber bislang läuft das Thema komplett unterm Radar, warnen die AutorInnen. Aber das ließe sich ja ändern.
Und damit sind wir für heute am Ende unserer Folge angekommen. Schön, dass ihr dabei wart. Abonniert uns gerne in eurer Podcast-App und lasst uns eine Bewertung da, wenn ihr uns gern hört. Und wenn ihr uns direkt erreichen wollt, schreibt gern an klima-update@klimareporter.de.
Und ein großes Dankeschön an Scholas Grandis und Gerold Haug, die uns diese Woche mit einer Spende unterstützt haben.
Und jetzt schönes Wochenende. Ciao.
Auch von mir. Tschüss.
Das Klima-Update ist ein Projekt des Klimawissen e.V. in Kooperation mit der TAZ und der TAZ-Panther-Stiftung. Es wird im Wechsel moderiert von Verena Kern, Sandra Kirchner, Katharina Schipkowski und Susanne Schwarz. Unser Produzent ist Christian Eichler. Ihr könnt unsere Arbeit mit einer Spende unterstützen. Dazu besucht uns auf www.verein-klimawissen.de.